Viele von euch waren ja schon mal hier, manche sind zum ersten Mal da. Kurz zur Geografie, die alte A4 von Aachen nach Köln, beschlossen im Herbst 2014, um Platz zu machen für den Tagebau. 17 Kilometer dann neu, A4 Richtung Buer, an Buer entlang. 17 Kilometer, 170 Millionen Euro übrigens. Davon hat RWE immerhin 80 Millionen bezahlt und 90 Millionen ihr. Dankeschön dafür. Genau. Auch die Bäume, die wurden ja dann gepflanzt, der Höhepunkt dieses Neubaus, die Allee Bäume des Jahres. Ich habe das Original nicht. Es gibt ein Schreiben, also das ist kein 1. April, es gibt ein Schreiben, das lag wohl mal im Schreibtisch von Oliver Kriecher, den Namen wollte ich heute gar nicht so oft erwähnen, aber da hat RWE versucht, die Allee Bäume des Jahres als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Hambacher Forst zu verkaufen. Das ist auch eine ganz schöne Idee. Haben sie dann aber auch schnell wieder in der Schublade verschwinden lassen. Ja, die Autobahn, jetzt ist sie, das heißt immer so schön, rückgebaut, ne? Rückgebaut, zerstört. Alle kennen Kurt, ne? Kurt Klaasen ist heute nicht dabei, aber ein ganz, ganz wichtiger Mensch in der Bewegung. Er klagt gerne und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, es müsste immer noch eine Klage irgendwo liegen bei einem Gericht, wo er klagt, die A4 zurückzuverlegen auf diese Trasse. Ja, das ist halt gut, aber
wofür bezahlt das dann?
Man kann über ihn lachen, aber er macht auch tolle Sachen. Also viele tolle Sachen hat er schon gemacht und ohne ihn wäre diese Bewegung auch ein bisschen ärmer. Und wir brauchen auch skurrile Menschen, jede Menge. Ja, die A4. Ja, Platz zu machen für den Tagebau. Als wir angefangen haben mal mit diesen Spaziergängen 2014, da war der Wald noch wesentlich größer, die Autobahn war noch da. Und viele haben uns ausgelacht, Eva und mich und andere. Ist doch Quatsch, was ihr da macht, es ist doch alles entschieden. Der Wald kommt weg, der Tagebau geht bis 2045 und da macht ihr gar nichts dran. Dann saß ich mit mehreren Menschen unter anderem mit Antje Grotus ein Jahr lang an einem runden Tisch. Der war ein eckiger Tisch, aber hieß runder Tisch. Auf der einen Seite drei Menschen, ich sage jetzt mal von uns, Antje und ich vergesse immer den dritten Namen, Vertreter der katholischen Kirche. Auf der anderen Seite drei Menschen von RWE, der Tagebauleiter Hambach, der Sicherheitschef von Hambach und der Betriebsrat. Dann haben wir ein Jahr lang versucht, irgendwie miteinander zu reden. Das war nicht ganz einfach, aber ich habe es ein Jahr lang auch geschafft, sitzen zu bleiben auf diesem Stuhl und nicht über den Tisch zu springen. Das war nicht immer ganz einfach. Und dann habe ich denen gesagt, pass mal auf, ich würde gerne eine Wette mit euch abschließen. Ich würde gerne mit euch wetten, dass der Tagebau Hambach deutlich vor 2045 endet. Am liebsten um eine Kiste Champagner. Und dann haben sie sich angeguckt, haben mich belächelt. Das ist doch Quatsch, ist doch viel zu teuer. Ich würde die Wette sowieso verlieren. Ich sollte froh sein, dass sie nicht wetten. Okay, das war 2014. Dann kam Jahre später die Kohlekommission. Von der kann man halten, was man will. Aber da war dann das Ende 2038. Da waren ja schon mal 7 Jahre. Und jetzt der aktuelle Stand ist, und der wird sich nochmal ändern, aber der aktuelle Stand ist Ende der Kohleförderung in Hambach 2029. Das sind immerhin schon mal 16 Jahre. Manchmal treffe ich noch jemanden von diesen dreien und frage mal, wie ist das eigentlich gewesen mit dieser Wette? Aber sie wollen nicht mit mir reden. Und genau, 16 Jahre. Und das ist auch bei all diesen ganzen dramatischen Sachen, die passieren, auch ein Erfolg. Das ist auch ein Erfolg. Das müssen wir einfach so sehen. Und da müssen wir uns auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir haben schon auch was erreicht, ne, bei diesem ganzen schlimmen Mist, der nach wie vor passiert, aber wir dürfen die Erfolge nicht vergessen. Da drüben steht noch Wald. War undenkbar 2014. Und da sage ich auch das, was ich, manche haben es schon 100 Mal gehört, aber das müsst ihr einfach ertragen. Hätte es nicht schon 2012 Menschen gegeben, die gesagt hätten, nee, das geht alles viel zu lange, wir gehen jetzt in den Wald und wir gehen auf die Bäume und wir gehen auf die Baumhäuser. Ohne diese mutigen, vor allem jungen Menschen, aber es waren auch ältere dabei, ohne die hätte niemand über den Wald gesprochen und kein einziger Baum würde mehr da stehen. Und das ist auch ein Riesenerfolg. Ja, was sieht man hier? Die Sekos, die wissen gar nicht, wo sie jetzt hinfahren sollen. Die wissen auch gar nicht, was wir so vorhaben. Die sind, da wird viel telefoniert jetzt wahrscheinlich. Da würde ich gerne mal mithören, was die so erzählen ihren Auftraggebern. Okay, die werden wir heute oft sehen, die werden immer irgendwo rumfahren. Was sehen wir noch? Wir sehen eine kaputte Autobahn, wir sehen Container, wir sehen viele grüne Kisten. Das kennt ihr alles, das sind die Pumpen, die das Grundwasser hier abpumpen auf im Moment fast 500 Meter Tiefe, unvorstellbares Ausmaß.
Beschämend.
Genau, 500 Meter Tiefe. Die heißen übrigens bei RWE nicht Pumpen, sondern Brunnen. Brunnen, das klingt so schön. Der Wald heißt auch nicht Wald, sondern der heißt Forst. Forst klingt nicht gut, ne? Wald klingt anders, deswegen Forst. Und so macht man viel mit Vokabeln. Es geht auch nicht um Zerstörung und Vernichtung, es geht um Rückbau. Rückbau ist auch so ein schönes Wort. Hier wird ganz schön viel rückgebaut. Ja, da kommen sie auch angefahren. Die Politik macht ja viele Sachen, manche versteht man, manche nicht. Manchmal treffen sie Entscheidungen, da denkt man, hoch, ist doch gar nicht so schlecht. Leitentscheidungen. Es ist gerade eine neue Leitentscheidung in Arbeit. Die letzte, die es gibt, da gibt es ein paar Sachen drin. Zum Beispiel heißt es da, da geht es auch um den Erhalt des Waldes. Ist der Wald erhalten? Da kommt noch ein, alles kommt so zu dritt schon. Genau, der Wald ist ja noch da, der soll auch angeblich erhalten bleiben. Und dann heißt es Vernetzung der übrig gebliebenen Waldgebiete. Das klingt auch gut, ne? Der Hambacher Wald ist ja so nicht mehr da, wie er mal da war. Es sind noch Teile da, das ist der größte Teil. Dann gibt es, da geht es in die Steinheide. Dann gibt es den Merzenicher Erbwald auf der anderen Seite. Und damit man wieder einen großen Wald hat, Vernetzung der Waldgebiete, das ist damit gemeint. Und da erstmal denkt man, hey, das ist ja mal eine tolle Idee. Macht das mal, ist auch gar nicht so schwer. Bäume pflanzen oder natürliche Sukzession, das geht alles. Und hier ist auch noch die Rede von ökologischen Trittsteinen. Das ist auch so ein beliebtes Wort. Kleine Wälder, die noch da sind, dass man die halt hält und dann weiter vernetzt. Schön. Das ist die Theorie. Die Praxis ist, da drüben, man kann ja nicht mehr genau sehen, wo der blaue Container auf der Wiese steht, ein bisschen weiter, da war das Bochheimer Wäldchen. Manche erinnern sich. Ein kleines, aber wunderschönes Wäldchen mit teilweise großen alten Eichen, vor allem mit alten Eiben. Ein Eibenwald. Es gibt in der Rheinischen Bucht keine Eibenwälder. Da war ein Eibenwald. Geht immer hin in euren Garten und fällt ohne Genehmigung eine alte Eibe. Das kann ganz schön teuer werden. RWE hat in 6 Stunden, glaube ich, dieses Wäldchen vernichtet. Das ist jetzt auch schon wieder lange her. Also ein ökologischer Trittstein weniger. Und so geht das hier weiter. Die Bagger baggern immer weiter. Die Fläche, wo man Wälder miteinander vernetzen könnte, wird immer kleiner. Und jetzt standen wir hier am Mittwoch. Und am Mittwoch erklärt dann die Neuland GmbH, oder wie sie auch heißen, ich vergesse immer diese ganzen Namen, ja, nee, da ist ja, verstehen wir alles falsch mit der Vernetzung. Ich habe denen gesagt, wenn ihr wirklich was vernetzen wollt, hier ist der Platz, da ist die Steinheide, da ist der Hambacher Wald, forstet auf, das ist Vernetzung, wie ich mir das vorstelle. Ja, nee, das wäre ja nicht so gemeint. Also erstmal wird dieser Wald, der kommt ganz weg, weil da ist ja die Bucht. Dann gibt es den Wald am Sportplatz und so. Diese Bäume, auch die ihr alle seht, die kommen alle weg. Wir müssen aber machen ja den See. Hier kommt der große See. Der geht übrigens von da drüben, von der alten Landstraße, ungefähr wo die Kartbahn ist, wo die Schuhmachers auch mal. Von da bis zum Waldrand. Das ist die Breite der Hambacher Bucht und die geht bis zur Kirche. Das ist der Plan. Da fragt man sich, was ist denn jetzt mit der Vernetzung eigentlich gewesen? Irgendwie schwimmende Wälder wäre ja auch noch eine Idee. Gibt's noch nicht? Nein, damit Vernetzung ist ganz anders gemeint. Es gibt dann von da drüben irgendwo gibt es einen Streifen mit Bäumen oder was auch immer, 250 Meter breit, der von hier aus hinter der Kirche dann irgendwie zwischen Kirche und Bahn entlang läuft, irgendwo da hinten entlang und dann da wieder auf den Wald kommt. Das bleibt dann übrig von der Vernetzung der Waldgebiete. Das ist das Papier nicht wert, wo es drauf gedruckt ist. Das hat nichts damit zu tun, was gemeint war. Aber wird den Leuten dann verkauft und dann werden tolle Bilder gezeigt, wie schön das mal alles wird. Da geht der Seewasserspiegel bis zur Kirche ungefähr. Man könnte dann fast vom Kirchturm ins Wasser springen. Was sie einem nicht sagen in diesen Prospekten, in diesen ganzen Bildern. Ja, so ganz einfach wird das nicht. Der Wasserspiegel des Sees, der nicht kommen wird, das ist mein Ding. Aber der Wasserspiegel des geplanten Sees liegt zwischen 20 und 40 Meter unter der Geländeoberkante. Das heißt, wenn man dort irgendwo am Rand steht, sieht man den See erstmal gar nicht, muss erstmal runterklettern. Da sieht das schon anders als auf diesen Bildern. Diese Bilder sehen toll aus und viele Leute freuen sich. Dieses Jahr gab es auch ein ganz schönes Bild, vielleicht habt ihr es gesehen. Da ging es um den See da, den Hambacher See, den größten von Menschen geschaffenen See überhaupt in Europa. Und den Inden, die Namen sind toll, der Indische Ozean, ne? Tagebau Inden, ne? Ein Stück weiter, kennt ihr alle. Diese beiden Seen sollen ja entstehen und dann hat man die tolle Idee, ein Kanal. Da wird ein Kanal gebaut, um die Seen zu verbinden. Dann war ein tolles Foto, das war in allen Zeitungen. Ein Kanal, rechts und links Radwege, hölzerne Brücken, Segelschiffe, Bäume rechts und links. Das sah so schön aus. Dann kam so im Kleingedruckten, da kam irgendwie die Info, ja, die Entfernung vom Hambacher See zum Indischen Ozean ist irgendwie 6 Kilometer. Mehr ist das nicht. Und wir haben 50 Meter Höhenunterschied. Was sagen die Indien? Da bauen wir ein Schiffshebewerk. Da kommt ein Schiffshebewerk hin und dann ist das... Es ist unfassbar und keiner von denen, die stehen da mit ihren Sektgläschen und klopfen sich auf die Schulter für ihre tollen Pläne und keiner sagt mal, hallo, was sind das für Pläne? Vor 10 Jahren, manche erinnern sich, gab es auch einen ähnlichen Plan. Wir sehen die Sophienhöhe, da sprechen wir nachher noch drüber. Es gab das Wintersportzentrum Sophienhöhe mit Biathlonstadion und allem drum und dran, das war da geplant. Und wieder waren die Sektgläser da und wieder klopfte man sich auf die Schulter. Wir werden so verarscht, das ist unglaublich. Ne? Und habt ihr mal gelesen von Kisch und dem Blaumilchkanal?
Ja.
Das erinnert mich total daran. Diese Geschichte, wer sie nicht kennt, bitte mal nachlesen oder den Film angucken. Super lustig. Wo mitten in Tel Aviv zwei, wie soll ich sagen, lustige Menschen einen Presslufthammer finden und die Hauptverkehrskreuzung anfangen aufzureißen und abzusperren. Da sind auch Baustellen und dann alle Offiziellen wissen nichts und telefonieren und keiner hat Verantwortung. Endet auf jeden Fall damit, dass Tel Aviv ungefähr so aussieht wie Venedig und alle Politiker klopfen sich auf die Schulter für diesen tollen Plan, den sie mal irgendwann... Das ist die gleiche Nummer, die passiert hier. Die wird uns hier vorgegaukelt. Es ist völlig klar, es kann nicht funktionieren. Aber es wird gemacht. Ich habe gesagt, jetzt könnt ihr vernetzen, jetzt ist das noch da. Wir haben diese tollen Böden hier, das wäre möglich. Nein, nein, das ist nur dieser kleine Streifen. In den Streifen kommt übrigens noch Radweg und Verkehrswege und Information. Alles kommt in diese 250 Meter. Das bleibt dann übrig von der Vernetzung. Aber die Menschen wissen es nicht. Es wissen so wenige. Und deswegen machen wir hier auch weiter. Und deswegen zeigen wir auch solche Sachen und erzählen solche Sachen. Aber ich würde gerne mal... Ich werde noch ganz schön viel heute sagen, deswegen eine Pause machen. Das hier ist auch eine gute Gelegenheit, wo wir auf der Autobahn stehen, nochmal was zu Landstraße und Garzweiler und der L12 zu sagen, weil das ist das nächste Riesendrama, was sich anbahnt. Wer möchte denn Blanche Du oder Andrea oder der Bürgermeister oder wer auch immer von der Mahnwache? Mach mal.
Ja. Genau, ich weiß gerade gar nicht genau, was ich sagen soll. Wir haben ja gesagt, okay, ich bin ja gedrungen worden. Also wir stehen auf einer Straße und ich, deswegen, wir kämpfen ja im Moment wieder an der Straße. Ich finde es irgendwie ein bisschen witzig, weil ich habe darüber nachgedacht, wenn wir am 14. Mai diese Menschenkette auf der L12 machen, dann ist es ungefähr, also es sind dann noch 2 Monate, aber dann sind es fast 3 Jahre her, als wir die L277 am 19. Juli das letzte Mal lang gegangen sind, als es das erste Mal um die Straße ging, wo die Menschen aus den Dörfern gedacht haben, diese Verbindungsstraße, da gehen sie nicht drüber. Das ist für uns die rote Linie. Genau, bei 3 Jahre jetzt später stehen wir an der nächsten Landstraße und immer noch ist dieses Denken da, warum, es geht weiter und die machen weiter und wir verstehen es eigentlich gar nicht. Und das Irrwitzige an der ganzen Sache ist, der Bagger soll über diese Straße, diese Lebensader, die für diese Dörfer sind, 40 Meter drüber gehen. Das ist eine Schaufelradbaggerlänge. Nur, das muss man sich erstmal vorstellen, was denen dann genommen wird. Und es gibt bis jetzt noch nicht mal einen richtigen Plan, wo sollen die Autos dann langfahren über diese Verbindungsstraße. Das heißt, Moment ist es, wenn man sich das mal vorstellt, das ist ungefähr ein Feldweg, also die Hälfte von dieser Straße, das ist die Umgehungsstraße. Und da haben sie 4 Haltebuchten reingemacht auf diesem ganzen Weg, wo dann Ausweichmanöver sind, damit man dran vorbeikommt. Das ist verrückt eigentlich, was man diesen Menschen dann noch zumutet, die schon so viel verloren haben, die so viel leiden müssen über diesen Tagebau, die so viel Giftstoffe bekommen und immer mehr diesen Menschen nimmt. Das ist einfach traurig.
Die Windräder.
Ja. Ich saß gestern mit den Menschen, die Menschen aus Holzweiler, Michael hat es ja eben erwähnt, ich war auch wirklich positiv überrascht. Es gab noch vor ein paar Monaten bei der Räumung, als wir da geparkt haben, sind wir extrem feindlich angegangen. Und plötzlich sind sie auf mich zugekommen und haben mich gefragt, wie man eine Mahnwache anmeldet und sie brauchen Unterstützung von uns. Die Stimmung gestern an dieser Mahnwache, wir waren überrascht, sie waren total freudig, die Menschen haben uns super aufgenommen, sie wollten unseren Rat, sie wollten unsere Unterstützung. Und sie haben gesagt, sie machen alles, um zu kämpfen und ich freue mich, dass Holzweiler auch aufgewacht ist. Und ich bin echt beeindruckt, was die gemacht haben in einer Woche, da plakatiert haben. Und wir saßen da und eine Frau hat mir erzählt, das war so eine Geschichte, die mir total in Erinnerung geblieben ist, wenn ihr jetzt hinten alle über diesen Feldweg müssen, da gibt's ja noch der Bauer, der steht da oft an seinen Feldern, auf dieser Straße. Und dann ist die für eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde einfach gesperrt. Und die Menschen dann, Stadtrat aus Erkelenz, haben dann diesen Menschen angeraten, Naja, man muss da ja nur mal lang, um vielleicht Menschen zu besuchen. Da kann man ja auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde warten, bis man weiterkommt.
Das ist echt eher. Sie müssen klagen.
Ja. Genau. Und ich erzähle euch einfach nur die Geschichte, damit ihr einfach nochmal vorstellt, was mit diesen Menschen passiert und wie man mit diesen Menschen umgeht. Und dass die Regierung sich eigentlich und auch die Kommunen überhaupt nicht für diese Menschen interessiert. Und ich erzähle dann jetzt noch eine kleine Anekdote von gestern. Wir haben ja gestern mit Mona Neubauer gesprochen in Düren. Und sie hat uns gesagt, sie versucht alles zu machen, aber sie hat keine Macht. Sie hat uns eindeutig gesagt, sie hat keine Macht. Und dann habe ich mich gefragt, okay, dass ich so zugebe, wer hat denn die Macht in unserem Land, wenn es nicht unsere Politik und unsere Regierung hat? Da können wir uns das jetzt alle überlegen. Ja, sie wird alles versuchen, aber sie hat keine Macht. Sie redet und sie redet immer nur gegen Windmühlen. Das waren ihre Worte. Wo ich mich gefragt habe, warum sie uns das erzählt. Ist sie selber verzweifelt oder weiß sie einfach nicht mehr, was sie sagen soll? Sie kennt unsere Nöte, sie weiß, wie das ist. Und sie hat uns sogar auch noch wörtlich gesagt, sie weiß, dass die Lösung, die Tagebau zu füllen von dem Rhein, nicht funktionieren wird. Genau, sie hat RWE mehrmals darum gebeten, einen Alternativplan vorzulegen, aber bis jetzt kommt da nichts. Und sie haben auch keinen. Und sie wissen nicht und sie haben keine Lösung. Sie hat uns gefragt, ob wir eine Lösung haben für dieses Problem. Also, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse. Wer eine Idee hat, wir haben eine E-Mail-Adresse bekommen vom Wirtschaftsministerium, von dem Menschen, der die Leitentscheidung schreibt. Da können wir hinschreiben unsere Alternativvorschläge. Also wer Ideen hat, Interesse hat, der kann sich an uns wenden. Wir können einen Gegenvorschlag machen.
Wer will, kann das
aber
gerne abholen.
Wie wäre das Loch
für eine alternative Projekte.
Nein, das
vor ein Jahr. Meine Güte.
Erarbeiten, das ist doch voll verarscht.
Ja, das genau. War das ist ein Gespräch, was gekommen. Ich dachte, ich erzähle euch das
genau,
mal.
Genau, genau.
Ja, super. Ah, ich war noch mal.
Also, leitentscheidung@mwike.nrw.de. Ich kann euch nur einfach sagen, Ansef und die Leute aus der bürgerlichen, wie soll ich sagen, die sich hier schon in der Zivilgesellschaft schon lange Gedanken machen, wie kann man das hier ein bisschen weniger schlimm machen, die werden dann als Hobbygeologen bezeichnen. Das sind Menschen, Wasseringenieure, die arbeiten in diesem Metier, aber eben nicht für RWE. Die haben vorgemacht, wie man die Mannheimer Bucht verhindern kann. Und die werden dann als Hobbygeologen abgestempelt. Die Regierung muss die Universitäten dazu beauftragen, zu forschen, was wir hier machen. Und nicht wir müssen jetzt eine Lösung finden. Also
ich finde die Idee, dass wir irgendwie Ideen... Ich hätte schon ein paar für diese Sache, aber von wegen Anekdoten, es sind dann aber nicht immer Anekdoten, vor Jahren, es gibt ja immer die Diskussion, was macht man hier, muss der See überhaupt, wenn er überhaupt kommt, so groß werden, kann er nicht kleiner werden, können nicht zum Beispiel Teile der Sophienhöhe da vielleicht rein in das Loch, dann heißt es ja immer, nein, 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 das ist ja irgendwie, da stehen ja Bäume, wir werden gleich sehen, es stehen auf einem größten Teil der Sophienhöhe stehen keine Bäume, es wäre ein leichtes, einen Teil dieses Materials zu verwenden. Aber da, ich bin jetzt wieder nicht dabei, da habe ich dann einen Brief bekommen, damals von Rolf Martin Schmitz, viele werden ihn kennen, langjähriger Vorsitzender von RWE Power. Und die Krönung in diesem Brief war, RWE ist gar nicht in der Lage, so große Erdmassen zu bewegen. Das, und es ist ernst gemeint, es war auch nicht der 1. April und auch nicht Karneval. So wird argumentiert und so werden diese Pläne durchgezogen. Übrigens, natürlich muss mit den Löchern was passieren, das steht im Bergrecht. Im Bergrecht steht aber, jetzt, ich habe es nicht wörtlich, aber da steht sinngemäß, nach Beendigung des Bergbaus ist das Gelände in den Zustand zu versetzen, wie es vorher war. Da ist nicht von einem See die Rede, See kommt da nicht vor, weder ein Berg noch ein See. Das sind die einfachsten und billigsten Lösungen für diesen Konzern und deswegen wird es durchgezogen. Es wird so getan, als wenn sich die Welt nicht verändert hätte, als man vor 40 Jahren die Idee hatte mit dem See. Vielleicht gab es da noch genug Wasser, vielleicht auch genug Wasser im Rhein. Es wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass die Erkenntnisse jetzt andere sind, dass sich die Welt komplett verändert hat, dass wir massive Probleme kriegen, jetzt schon ohne Abpumpen von Wasser, dass wir hier schon die Dürre auch haben. Wir haben sie in Spanien und Italien und Frankreich, sehen wir sie fast täglich in den Nachrichten. Hier haben wir ähnliche Verhältnisse. Sollte es wieder ein trockener Sommer werden, es spricht einiges dafür, wird es dramatisch. Das wird alles vom Tisch gewischt, es wird alles nicht zur Kenntnis genommen. Es wird einfach durchgezogen. Wir müssen auch endlich dahin kommen, dass die Behörden, wie sie sitzen, das Oberbergamt zum Beispiel in Arnsberg, da ist es jahrzehntelanger Brauch, RWE legt Pläne vor und das Oberbergamt macht ein Häkchen dran. Und das muss sich ändern. Es müssen mal Fragen gestellt werden, müssen Pläne in Frage gestellt werden. Und für mich vielleicht das Letzte, zu diesem Ding, der größte von Menschen geschaffene See Europas soll da entstehen. Viele sagen, das funktioniert technisch überhaupt nicht. Gehen wir mal ein paar Kilometer weiter in diese Richtung. Da kommen wir nach Erftstadt-Blessem. Erftstadt-Blessem kannte keiner bis vor knapp 2 Jahren. Hochwasser an der A und eben auch hier. Die Erft stieg über die Ufer, floss in eine Kiesgrube. Die Bilder haben alle gesehen. Dramatische Bilder. Ein Teil des Ortsrandes rutschte in diesen See. Es ist ein Wunder, dass in Erftstadt-Blessem niemand ums Leben gekommen ist. Der materielle Schaden ist gigantisch. Diese kleine Kiesgrube, übrigens, wer betreibt sie? Die Rheinischen Baustoffwerke. Wer sind eigentlich die Rheinischen Baustoffwerke? Eine 100%ige Tochter von RWE. Da war jedes Jahr war das Bergamt und hat Vorschriften gemacht. Hochwasserschutz, all das. Die Sachen waren vorgeschrieben. Jetzt hat sich herausgestellt, die Sachen sind nie verwirklicht worden. Trotzdem kam jedes Jahr das Häkchen an die Genehmigung. Dann kam das Hochwasser. Diese Kiesgrube in Blessem ist eine winzige Pfütze im Vergleich zu dem, was hier geplant wird, was hier gemacht wird, ist eine Katastrophe mit Ansage. Wir kennen die Beispiele aus dem Osten. Es gibt tolle Beispiele für Seen und Renaturierung. Gibt es. Aber das sind überhaupt ganz andere Dimensionen als hier. Sowas hat noch keiner gemacht. Und es gibt im Osten genauso die Beispiele in der Lausitz oder anderswo, wo man kilometerlang die Schilder hat, betreten, verboten, Rutschgefahr, wo die Böschungen ins Wasser rutschen. Das sind auch Pfützen im Vergleich zu dem hier. Trotzdem sagen mir dann die RWE-Leute, ja, das sind ja ganz andere geologische Verhältnisse. Hier geht das alles viel besser. Niemand hat sowas gemacht. Es ist ein Riesenexperiment und jeder Tag, den dieses Experiment eher gestoppt wird, ist ein Gewinn. Und da müssen wir hin. Irgendwie.
Ja. Vorstellen, bei der Flutkatastrophe hat die Inde sich ja ihren alten Weg in den Tagebau Inden geholt, wieder zurückgeholt. Was wäre eigentlich passiert, wenn es nicht gewesen wäre? Ich glaube, Jülich wäre auch mit weggespült worden, hätte komplett unter Wasser gestanden. Also ich meine, an der Ruhr, hinter Jülich waren ja auch ganz viele Häuser, die unter Wasser waren, aber ich gehe davon aus, hätte die Inde das Bett nicht sich wieder zurückgenommen, wäre es für Jülich auch ganz anders gewesen. Und ich denke, RWE wird da auch jetzt massiv gebaut haben, dass denen das nicht nochmal passiert. Ja, gut, wo wir einmal nochmal bei Straßen sind, nochmal zurück auf Straßen. Ja, wollte ich noch Bescheid sagen, nochmal aufrufen zum 14.05., das ist heute in 14 Tagen, das ist Muttertag. Da möchten wir die Menschenkette machen an der L15 zwischen Holzweiler und Kreienberg. Das soll so ein bisschen auch die Erinnerung an unsere rote Linie in Lützerath sein, die wir ja da hatten, mit der 1,5-Grad-Grenze. Und an die möchten wir erinnern. Wir wollen eigentlich im Grunde genommen keine neue rote Linie, weil unsere Linie ist halt irgendwo immer noch da. Und wir wollen aber daran erinnern, in Form von einer Menschenkette und auch daran anknüpfen, dass diese Straße hier abgerissen werden soll. Zum 1.6. wird die entwidmet. Ja, wir gehen davon aus, dass der Abriss auch ziemlich schnell erfolgen wird dann. Wir brauchen euch ganz dringend am 14.05.
Weiter sagen!
11.30 Uhr wollen wir uns treffen, jeweils am Ortsausgang in Kreienberg Richtung Holzweiler und am Ortsausgang Holzweiler Richtung Kreienberg. Von da aus wollen wir dann losgehen, also von zwei Seiten und ungefähr mittig treffen und dort eine Menschenkette bilden am Strabaklager. Und ja, dann gemeinsam vielleicht noch nach Holzweiler zurückgehen, wo wir eine Bühne haben und ein kleines Programm. Und wir brauchen euch alle, damit wir diese Straße erhalten können, auch für die Menschen, die da wohnen, für uns alle, für den Klimaschutz, für das weitere Abbaggern von Boden. Und ja, also wir freuen euch, wenn ihr kommt.
Zählt's gerne weiter!
Ganz genau. Eins ist ganz, ganz wichtig. Sie haben versucht, Sie haben Lützerath genommen uns. Aber eins ist ganz wichtig. Ich möchte, dass dieser Flair, dass diese Utopie, die in Lützerath gelebt worden, weitergelebt wird. Ich möchte, dass wir das nach draußen tragen. Ich möchte, dass dieser Kampf nicht verloren geht. Ich möchte, dass wir zeigen, wir sind immer noch da, wir sind immer noch präsent und wir werden weitermachen. Und wir lassen nicht länger zu, dass ihr so mit unserer Lebensgrundlage umgeht, mit unserem Wasser, mit unseren Böden. Und das werden wir verteidigen. Und deswegen sind wir alle gefragt, auch wenn ihr nicht in diesen Dörfern wohnt. Es ist immer noch unsere Erde und unsere Lebensgrundlage, die zerstört wird. Und dafür müssen wir alle einstehen.
Und darum rufen wir, Lützi! Kohle! Kohle! Kohle, Kohle, Kohle!
Stopp, stopp, stopp!
Dankeschön.
Wir vermuten, dass am 2. Juni die Straße schon abgerissen wird. Und das ist Moment der Planung, dass wir eine Beachparty da drin machen. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Straße nicht so aussieht wie dort. Dass diese Beachparty nicht stattfindet.
Okay.